Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem besonderen Gast und einem besonderen Thema. Herzlich willkommen, Tim Nedden. Moin, Tim.
Moin, Erik.
Tim Nedden von Frontrow und du bist der Dritte im Bund. Ich hatte schon Björn, ich hatte schon Jan Bechler, Björn Schut. Du bist der dritte Gründer von Frontrow. Du darfst dich, der Dritte in meinem Podcast, Heute, das Thema ist super spannend und fast tagesaktuell. Wir reden über die Black Week, also Cyber Monday, das Weihnachtsgeschäft, Rabattschlachten, was man daraus lernen kann, welche Mythen sich halten und wie man drauf guckt. Und vor allen Dingen, ich weiß, dass du da zahlenbasiert drauf guckst. Wir nehmen heute diese Folge am 16. Dezember auf, aber auch wenn ihr das jetzt im neuen Jahr hört, ich kann euch jetzt schon sagen, es wird allgemeingültig sein und es wird vor allen Dingen viele Learnings für Markenhändler, auch für weitere Peak-Saison, also für das nächste Weihnachtsgeschäft mit innehaben. Bevor wir richtig einsteigen und datenbasiert auf das Weihnachtsgeschäft gucken, lieber Tim, stell dich doch mal ganz kurz selbst vor, bitte.
Das mache ich gerne, Erik. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wie du schon völlig richtig gesagt hast, ich bin einer von drei Gründern zusammen mit Björn und Jan von ursprünglich einmal Fink3, der Fink3 Marketinggruppe. Wir haben uns aber 2022 mit einem amerikanischen Unternehmen zusammengetan und haben daraus die heutige Frontrow Group geformt. Wir sind ein globaler E-Commerce Accelerator, wie wir uns nennen. Das heißt, wir helfen Brands auf digitalen Sales- und Marketingkanälen zu wachsen. Und das machen wir schwerpunktmäßig in Europa und Nordamerika. Teilweise aber auch im APEC-Raum und häufig für unsere Brands dann eben sehr international über 17, 18 verschiedene Märkte. Und vielleicht zu mir noch, mein Hintergrund ist, wir sprachen vorhin darüber, als wir über Publishing redeten. Mein ursprünglicher Hintergrund ist nämlich tatsächlich der Verlag, allerdings war ich da immer auf der Digitalseite bei Gruner und Jahr früher, also Bertelsmann, begonnen bei Stern, damals als Head of SEO, später in einer zentralen Unit, die das Produkt- und Technologiegeschäft gesteuert hat. Und dann hatten, bevor wir unser heutiges Geschäft entwickelt hatten, hatten wir noch ein Startup, das war ein Wein-Online-Marktplatz, weit bevor Online-Marktplätze so richtig ins Rollen gekommen sind. Und aus der Zeit haben wir doch vieles sehr früh gelernt, was wir dann über die heutig dominierenden Marktplätze wie Amazon und Co. sehr gut anwenden können.
Wunderbar. Während ich dir zugehört habe, habe ich gedacht, eigentlich müsste man so richtig so mit euch einen Unternehmer-Podcast machen. Gibt es ja schon welche. So ist nochmal deutlich geworden, dass dieser verhältnismäßig kleine Nukleus aus der Hamburger Digitalszene von damals, wie viel hervorragende Unternehmen das hervorgebracht hat, mit allen möglichen Wellen. Ne?
Also ich wollte gerade sagen, so mit allen Ups und Downs, die dazugehören zum Unternehmertum, ja. Aber so overall über all die Jahre immer, finde ich, mit super steiler Lernkurve und vor allem super interessanten Leuten, die man da trifft auf der Reise.
So schlecht ist der Standort Hamburg gar
überhaupt nicht.
Ne? So,
also eigentlich finde ich eher unter wahrgenommen. Also weil mein Eindruck ist immer, dass es ist ein sehr starkes Netzwerk hier in Hamburg, aber es ist nicht so laut wie in anderen Städten. Und deshalb hat man immer die Wahrnehmung, dass es in Hamburg weniger stark ausgeprägt ist.
Ja, stimmt. Aber finde ich gut beschrieben. Es ist sehr stark. Es ist nicht laut. Ob das nur Stärke oder Schwäche ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehr konstant. Positiv konstant. Gut, jetzt lass uns einsteigen. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Ich habe selbst gemerkt im Vorgespräch, dass ich nochmal ein bisschen Orientierung brauche, was überhaupt Black Week, Cyber Monday, Weihnachtsgeschäft, wie das ineinander greift. Fühl mich doch bitte mal erstmal so aus der 35.000 Fuß Sicht heran, über worüber sprechen wir denn heute überhaupt? Also wo beginnt das, wo hört das auf?
Also üblicherweise, wenn man so auf das Weihnachtsgeschäft im Kern guckt, betrachtet man eigentlich mal so diesen Zeitraum von Anfang November bis wenige Tage vor Weihnachten. Früher war es immer so der 21. Dezember, weil das so dieser Cut-Off-Tag war, dass man noch Sachen rausschicken konnte. Mittlerweile muss man sagen, durch die Logistikfortschritte, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, kann man ja teilweise bis am 23. noch, teilweise sogar am 24. noch bestellen mit Same-Day-Delivery. Mhm. Das heißt, das Fenster hat sich so einen Tick nach hinten verschoben. Auf der anderen Seite, also nach vorne, muss man sagen, ist das im Kern immer noch so Anfang November, dass man das in den Zahlen sieht, dass es dann deutlich anzieht. Allerdings hat beispielsweise Amazon ja vor wenigen Jahren den zweiten Prime Day eingeführt, der immer Anfang Oktober ist. Und der erste ist üblicherweise Anfang Juli und dann ist der zweite eben Ende September, Anfang Oktober, dass da teilweise auch so erste Weihnachtskäufe schon vorweggenommen werden, dass also so ein kleiner Kannibalisierungseffekt zwischen dem zweiten Prime Day und dann der eigentlichen Shopping Season, zumindest was Amazon betrifft, stattfindet.
Ja.
Aber der Kern ist immer noch November bis kurz vor Weihnachten.
Ist es zutreffend, dass Amazon damit angefangen hat?
Mit dem zweiten Prime Day meinst du?
Überhaupt mit diesem Cyber Friday, Black Friday, Cyber Monday, mit dieser vor Weihnacht eher in der Kommunikation rabattorientierten Periode.
Ja, da führst du mich jetzt so ein bisschen aufs Glatteis. Ist schon ein bisschen her, dass ich mir das angeguckt habe. Nach meinem Erinnerung ist es so, dass es kein Amazon-Event ist, sondern Amazon das genutzt Amazon, hat.
Ja.
Genau, aber das muss man sagen, hat sich ja auch deutlich geändert im Vergleich zu vor ein paar Jahren, wo das zumindest in der deutschen im deutschen Umfeld so war, dass Black Friday, Cyber Monday, als es hier noch gar nicht so populär war, dann von Amazon stark in diesen Markt eingeführt worden ist, aber es ist heute ja viel breiter, also es gibt eigentlich keinen Retailer, der sich diesen Shopping-Events nicht anschließt.
Ja, diese Periode vor Weihnachten zieht erstmal wahnsinnig viel Fokus auf sich, auf der Konsumenten, aber natürlich auch auf der Anbieterseite und es halten sich auch jede Menge Hypothesen, Mythen um diese Zeit herum und du hast ja Daten mitgebracht, an denen wir gleich sehen können, und zumindest diese Hypothesen deutlich sagen wir mal, untermauern können. Mhm. Ich werfe dir mal so ein paar Hypothesen an den Kopf und du führst mich idealerweise nochmal auch da wieder vom Großen ins Kleine rein. Das erste ist, es geht sehr stark, also es geht um Rabatte. Das ist vermutlich offensichtlich sozusagen, ob Rabatte notwendig sind oder nicht und wiefern, ob sie sich wirklich auch bezahlt machen. Da würde ich ganz gerne mit dir drüber sprechen. Das andere ist die Frage, sind das wirklich inkrementelle, also sind das wirklich zusätzliche Verkäufe oder sind das Verkäufe, die entweder vorgezogen oder vielleicht auch aufgeschoben wurden? Das geht ja in beide Richtungen, wenn ich weiß, dass es diese Zeit gibt. Und dann würde ich gerne auch erfahren, welche Warengruppen, welche Branchen es einfach mehr und welche es weniger betrifft. Und auch eine, glaube ich, eine Frage, die sich jeder international agierende Player stellen sollte. Wie sieht das eigentlich mit den Geografien aus? Ist das Phänomen in Europa wie in den Vereinigten Staaten gleich verteilt? Vielleicht kann man da auch was lernen, wenn sich dann welche Trends bewegen. Womit wollen wir anfangen? Vielleicht erstmal so mit den letzten zwei Punkten, oder?
Ja, ich glaube auch, da kann man vielleicht so diesen, da so ganz aus der Vogelperspektive erstmal so USA, Europa sich angucken. Also grundsätzlich sind ja so die makroökonomischen Voraussetzungen unterschiedlich in Nordamerika und Europa, wie gerade die Wirtschaften sich dort entwickeln und auch sich das auf das Konsumverhalten durchschlägt. Und da sieht man schon, dass der nordamerikanische Markt jetzt in der jetzigen Shopping-Season etwas stärkeren Wachstum zeigt als in Europa. In Europa ist es, muss man sagen, je nach Land sehr unterschiedlich. Also beispielsweise UK sieht man ein Wachstum so von knapp 4%, was näher an dem US-amerikanischen Wachstum dran ist, was auch so in dem mittleren einstelligen Prozentbereich liegt, so zwischen 6% und 9%, je nach Plattform. In anderen europäischen Ländern ist es aber weniger. Also in Deutschland zum Beispiel ist es eher flat. Also wir sehen jetzt gerade kein Wachstum aus den letzten Wochen im Vergleich zu 2024.
Oh, super spannend.
Aber man sieht ein durchaus sich verändertes Shoppingverhalten. Also die Umsätze werden anders gemacht als noch im Jahr zuvor.
Mhm. Inwiefern anders? Also erstmal nochmal zum Betrachtungszeitraum. Du ziehst also den Zeitraum, praktisch das Vorweihnachtsgeschäft und auch die Cyber Weeks mit ein.
So, genau.
Dass es auch vergleichbar ist, was das Vorziehen angeht.
Genau, das ist sozusagen erstmal so dieser Kernzeitraum, den ich vorhin nannte, von Anfang November bis ja jetzt zu unserem heutigen Aufnahmetag. Mhm. Diese 6 Wochen sieht man eben diese Trends, die ich gerade geschildert habe, so für diese großen Räume Nordamerika und Europa. Europa. Und in Europa, wie gesagt, stark abhängig, in welches Land man reinguckt. Frankreich, sehen wir zum Beispiel, ist auch stärker gewachsen als Deutschland. Also Deutschland ist da tatsächlich, so auch wie man unsere eigene aktuelle Konsumstimmung hier wahrnimmt, etwas hinterher oder etwas zurückhaltender, sagen wir es so. Was aber zum Beispiel interessant ist, und das hätte ich jetzt, wenn man jetzt mal so ein bisschen noch weiter reinzoomt und was darauf anguckt, welche Kategorien sind eigentlich wie gut unterwegs, sind das erstmal die erwartbaren Kategorien, ne? Also Consumer Electronics ist stark, so Kitchen-Bereich, ne? Küchenzubehör, hochwertige Sachen, solche Sachen sind stark. Was so also typische Geschenkekategorien auch sind oder was man braucht, um so ein Festmahl vorzubereiten. Mhm. Aber wenn man sich das deutsche Shoppingverhalten anguckt, sehen wir, dass wir tendenziell weniger Einzelprodukte haben in so einem Warenkorb, aber dass die Durchschnittspreise höher sind. Also Leute eher zu qualitativ besseren Produkten greifen. Und das finde ich ist etwas, was man nicht unbedingt vorhersehen hätte können, wenn sozusagen das Geld nicht mehr so locker in der Tasche sitzt, dass Leute dann auch tendenziell eher zu günstigeren, / qualitativ vielleicht schlechteren Produkten kaufen. Aber das spiegelt sich nicht unbedingt wider.
Werbung. Du und dein Unternehmen sollen nicht nur gesehen werden, sondern was bedeuten? Ich habe die Lösung für dich. Mach einen Business-Podcast. TLDR Studios entwickelt Formate, die wirken. Also von Thought Leadership, Employer Branding, Lead Gen, alles drin. Du bringst die Vision und wir liefern Konzept, Produktion und zielgerichtete Distribution über alle Podcast- und Social-Media-Kanäle. Bist du bereit für dein Format? Deine Story wartet schon. Mehr Infos findest du unter tldrstudios.com oder schreib uns einfach direkt an podcast@tldrstudios.com. Wir freuen uns auf dich. Ende der Werbung.
Die Daten, die du zur Hilfe nimmst, sind sehr stark Amazon geprägt oder sind Amazon-Zahlen, richtig? Ich komme jetzt deshalb drauf, weil die so ein bisschen counterintuitiv ist, genau wie du sagst. Es gab ja auch, hätten wir den Podcast vor 2 Jahren aufgenommen, hätten wir uns mehr über die asiatischen Plattformen unterhalten, die besonders billige Produkte irgendwie in den Markt, also den Markt fluten mit unglaublich preisaggressiven und qualitativ fragwürdigen Produkten fluten. Das, was du jetzt sagst, spricht ja praktisch so ein Gegentrend.
Ist stark Amazon beeinflusst, ist aber nicht nur auf Amazon-Daten, basiert nicht nur auf Amazon-Daten, sondern auch Daten, die aus dem D2C-Umfeld oder von anderen Online-Marktplätzen oder wir sagen mal Retail.com, also meistens Omnichannel-Anbietern kommen.
Mhm. Okay, verstehe ich. Aber gut, aber der Marktanteil von Amazon im E-Commerce ist ja
natürlich ziemlich hoch.
Was hat man größer 50%?
Genau, je nachdem, ob man sich jetzt sozusagen nur den Kernbereich anguckt, wo Amazon selber die Ware kauft und verkauft oder ob man den ganzen Marketplace mit den Sellern dazu nimmt, aber ungefähr 50-55% in Deutschland.
Hast du eine Hypothese, warum dieser Trend zu eher hochpreisigen, also relativ hochpreisigen Produkten gehen ist? Meine These wäre jetzt, dass es eine Verschiebung vom Brick and Mortar, also vom physischen Einzelhandel in den Online-Handel, den ich eigentlich schon als abgeschlossen betrachtet hätte, aber das ist die einzige These, die ich jetzt da rein.
Ja, da an der Stelle habe ich tatsächlich auch nur Thesen, die es zu untermauern gilt. Das eine ist sicherlich, glaube ich, in unsicheren Zeiten greifen die Leute halt eher zu einer Marke, die ihnen Stabilität gibt, wo Sicherheit gibt, wo das Vertrauen wichtig ist. Das ist das eine. Und das andere ist das, was du gerade angesprochen hast. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass der eine oder andere wirklich schlechte Erfahrungen gemacht hat in den letzten Jahren, als die Märkte halt mit so günstig Produkten geflutet worden sind, dass das jetzt eher wieder so eine Welle zurück ist, dass man sich auf die Dinge besinnt, die über dieses Markenversprechen, was Markenhersteller eben geben, dieses Stück weit mehr Qualität und Sicherheit versprechen.
Ich muss trotzdem noch einen Punkt verdauen, den du gerade so ganz ruhig sagtest, dass Deutschland flat ist im E-Commerce und das sonst war ja, also auf der K5 weiß ich noch, dass wir dann einen Konsens hatten, dass Deutschland in Summe flat ist, aber dass leicht wächst, Amazon aber überproportional wächst und der ganze Non-Amazon-Teil sehr wahrscheinlich negativ ist. Das war so K5-Konsens im Juni 25. Das hat sich dann sehr stark auf 24er-Zahlen bezogen. Und jetzt sagst du, aus den Zahlen, die du jetzt für das ja nicht unwichtige Weihnachtsgeschäft sehen kannst, dass das alles flat ist, inklusive Amazon Deutschland. Was bedeutet denn das für, hatten wir sowas schon mal? Gab es das schon mal in der Geschichte des E-Commerce?
Naja, wir sind natürlich so ein bisschen versaut durch die ganzen Corona-Jahre, wo wir immer sehr starke Wachstumszahlen year on year gesehen haben.
Ja,
wenn ich jetzt sage, das ist flat, ist das natürlich dann einfach eher auch über die verschiedenen Kategorien, über die verschiedenen Plattformen hinweg betrachtet. Das heißt, in einzelnen Kategorien siehst du durchaus starkes Wachstum, nur in anderen dementsprechend weniger. Wenn du jetzt fragst, hatten wir das schon mal? Also wir hatten sicherlich den Dip jetzt 2023 nach den Corona-Jahren.
Das war ein Rücklaufen.
Genau, als einfach alle damit geplant haben, wir wachsen halt weiter.
Das war ein richtiger Scheiß. Das war ein richtiger Scheiß,
Alle festgestellt, oh nee, jetzt ist doch wieder die Realität. So, da war es sicherlich jetzt, es war nicht flat, aber es war sicherlich weit unter den Wachstumszahlen, die wir die Jahre davor gesehen haben. Wenn wir jetzt von Flat sprechen, betrifft das ja wirklich die Weihnachtsseason. Mhm. Und ich sagte ja vorhin auch, wir haben eben über andere Shopping-Events, die stärker sich jetzt über das Jahr verteilen, einfach teilweise eben auch Umsätze, die früher stattfinden, als es in der Vergangenheit war.
Ich komme auf den Punkt auch nur deshalb nochmal zu sprechen, weil die E-Commercer, also nennen wir mal diejenigen, die regelmäßig auf die K5 gehen, die im D2C schon lange zu Hause sind, die haben, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass die Wachstumsschere schon lange sehr weit auseinander geht, also zwischen den dominanten Plattformen und den sonstigen. Und jetzt ist aus meiner Sicht das Besondere, dass es auch das Plattformwachstum nicht in Deutschland nicht mehr so ist, wie wir es die letzten 10 Jahre gelernt, mindestens 10 Jahre gelernt haben. Und das ist für mich halt eine neue Erkenntnis, weil die außerhalb der D2C E-Commerce-Bubble ist, glaube ich, sowieso, dass die Wachstumsvorstellung viel, viel höher, als sie in Wirklichkeit ist.
Ja.
Und wir haben jetzt praktisch nur über Topline gesprochen. Wir werden ja gleich über Rabatte sprechen und über Margensituationen und was das alles für die Steuerung betrifft, weil das, ja, muss man ja auch sagen, auch für die Zuhörenden, die jetzt nicht aus dem D2C und E-Commerce kommen, das setzt ja Preispunkte, die für jeden Konsumenten relevant sind, was jetzt hier passiert. Deshalb fand ich das nochmal einen ganz interessanten Punkt.
Vielleicht da kurz eine Sache noch zurück, das Wachstum im Vergleich zu früher, würde ich sagen, wird einfach immer teurer aufrechtzuerhalten. Nicht?
Also
es wird einfach sowohl für große Plattformen wie Amazon, wie Otto immer teurer, den notwendigen Traffic auf die Plattform zu führen, um diese Events dann auch anzufeuern, weil das ja dann sozusagen dieses Flywheel in Gang setzt, dass die Konsumenten kommen, dass überhaupt Hersteller die entsprechenden Rabatte auf diesen Plattformen anbieten, etc. etc. Und genauso wird es halt auch auf den nicht großen Plattformen für kleine D2C-Healer viel teurer, profitable Konsumenten oder Orders einzukaufen, nicht? Einfach weil die Mediapreise auf den verschiedenen Channels kontinuierlich steigen. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass man auch für als Händler, als Marke Modelle etabliert, die nicht mehr nur so eine Last-Touch-Attribution sich anschauen und gucken, was habe ich denn für eine Profitabilität auf diesem einzelnen Kauf, sondern man muss sich viel stärker Kohorten anschauen und Customer Lifetime Value für die Shopper, die man eben auf seine Produkte führt.
Da rennst du bei mir natürlich offene Türen an. Lass uns gleich dazu nochmal auf diese Steuerungslogiken und den Blick nicht nur oder nicht fokussiert auf die transaktionalen Kosten, sondern auf den Customer Lifetime Value und die Kundengewinnungsfähigkeiten gucken. Aber nochmal so, damit wir so diesen taktischen Eindruck kriegen, wie mache ich denn eigentlich als anbietender Händler oder Marke, wie mache ich denn eigentlich erfolgreichen dieses Saisongeschäft? Also lass uns vielleicht mal einsteigen, was die Kernthesen sind. Also ich glaube, eine der ganz starken Dinge neben diesem Vor- und Nachziehen von eh schon da umsetzen, also Hypothese, das nicht inkrementell ist, ist die Frage, muss ich mit Rabatten zu dieser Schlacht ziehen? Also wie wichtig sind Rabatte in diesem Geschäft, in diesem saisonalen Geschäft?
Also die Antwort darauf ist ganz eindeutig, sie sind sehr wichtig und ich brauche die Rabatte, um überproportional von diesen Events zu profitieren, auf das Jahr gesehen. Mhm. Das sieht man eindeutig, Brands, die einfach nur präsent sind, ohne attraktive Rabatte zu haben, die sehen halt auch immer ein kleines Uplift, weil einfach viel Traffic auf den Plattformen ist zu dieser Zeit. Aber das ist ungefähr ein Zehntel von dem, was Brands mit attraktiven Rabatten an Umsatzvolumen über diese Tage erwirtschaften.
Okay.
Also der Unterschied ist wirklich immens.
Faktor 10.
Ja.
Also okay, das ist aber auch eine Größenordnung, die ich brauche, wenn ich weiterhin profitabel oder andersweise profitabel mein Geschäft machen möchte, oder? So ein großer Uplift.
Ja.
Je nachdem, wie hoch die Rabatte sind, ne? Also, wenn wir.
Genau, also üblicherweise sind ja, also du kennst das ja auch sehr gut, aber dadurch, dass die Rabattdichte ja auch einfach so hoch ist, weil eben jeder mit Rabatten rausgeht, reicht es halt nicht, irgendwie so einen 15% Discount zu geben, nicht? Mhm. Damit holt man keinen mehr auf seine Produktseiten, sondern das müssen wirklich attraktive Rabatte sein, die mindestens 25% besser höher sind, um einfach in diesem Noise dann auch durchzudringen.
Ich stelle mir den normalen CFO einer Consumer Electronics Brand vor, da würde ich also mehr als Schnappatmung kriegen, wenn mir jetzt einer sagt, ja, lieber CFO, aber wenn wir hier noch mithalten wollen, dann müssen wir 25% und größer geben, sonst finden wir nicht statt. Wie kann man sich da taktisch, oder vielleicht ist das auch schon der Moment, um über Steuerungslogiken ranzugehen, aber was passiert da taktisch? Und ist dieser Traffic-Uplift, ist der wirklich organisch oder habe ich zudem auch noch Marketing-Spendings auf den Plattformen?
Letzteres kommt noch hinzu, nicht? Also das ist erstmal nur der...
Ich wollte sagen, um die Schnappatmung
genau,
komplett
um die Schnappatmung
zu machen.
Noch zu erhöhen, muss man noch Media hinterher gießen.
Du bist von zwei Seiten erdrückt. Du bist auf der Marketingkostenquote und auf der Rohertragsseite unter Druck kommen. Ja, aber da verliere ich ja schon bald die Lust. Also wie kannst du mir Mut machen, damit ich jetzt nicht schon meine E-Commerce-Flinte ins Korn schmeiße?
Das kann ich dir an die Hand geben, deinen CFO zu überzeugen. Ne? Also das erstmal grundsätzlich ist es natürlich, also was sind die Ziele von so einem Peak-Event? Also die Peak-Events sind einmal sehr gut geeignet, natürlich um Volumen als Brand zu schaffen, also Sales-Volumen. Das ist zwingend aber noch nicht profitabel. Das ist ja erstmal nur das Volumen. Ja. Es ist nicht die Zeit der höchsten Profitabilität, das muss man ganz klar sagen.
Das war früher anders.
Als die Rabatte niedriger waren, war es vielleicht zumindest mal relativ gesehen profitabler.
Tim, früher hat man doch die Rabatte in den hohen Nachfragezeiten, hat man doch nicht, also Rabatte in der alten Handelswelt sind, um Produkte abzuschleusen. Der Winterschlussverkauf, der hat traditionell nach dem Peak stattgefunden und nicht vor dem Peak. Aber schon, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, aber das stimmt, hast du vollkommen recht. Ja. Wenn man es so sieht, ja, hat sich das deutlich verschoben. Das Zweite aber neben dem Volumen ist vor allen Dingen Neukundengewinnung, nicht? Dass man über die Rabatte natürlich Nutzer auf seine Marke zieht, die vorher dieses Produkt oder diese Marke vielleicht noch gar nicht gekauft haben oder schon lange her sind. Also man kann auch nicht nur Neukunden, sondern auch Wiederkauffrequenzen damit triggern, um Leute in eine bestimmte andere Shopping-Kohorte zu führen, wieder an die Marke heranzuführen. Und das Dritte, und da kommt man jetzt eben in die Measurement-Logiken rein, wonach bemesse ich denn überhaupt, ob so ein discountiertes Produkt für mich profitabel ist oder nicht? Und wenn man da eben nur diesen Einzelkauf nimmt, kommt man häufig zu falschen Schlüssen, weil man dann eben denkt, es ist für mich nicht profitabel, diesen Discount von 30% zum Beispiel zu geben. Wenn man dann aber über so einen Customer-Lifetime Value-Betrachtung macht, dann ist das durchaus der Fall, wenn man dann je nach Kategorie und je nach Produkt eben sehen kann, wie häufig diese Kunden dann wieder kaufen, das gleiche Produkt oder andere Produkte aus der Markenwelt.
Ja, wie man das erkennen kann und welche Quellen ich dafür habe, da würde ich gerne drauf zu sprechen kommen. Ich würde gerne nochmal auf der Mythenseite kurz bleiben, was mir auch nochmal auffällt, wo die Zusammenhänge sind. Ich finde das, ich will nicht sagen Feindbild, aber ich finde so den Counterpart des gierigen, geizigen CFOs eigentlich ganz gut. Typische Situation, die ich noch aus meiner alten Handelswelt kenne, ist, die Rabattbereitschaft ist vor allen Dingen dann hoch, wenn es sich praktisch um Ladenhüter handelt. Ne? Wenn das sogenannte Restanten sind, Non-Food-Artikel im Fashion, also alles, was in der Vergangenheit unverkäuflich war, da ist dann die Rabattbereitschaft hoch. Das ist ja auch die Logik vom Winterschlussverkauf gewesen. Ja. Ne? Das ist die Lager leer zu machen, bevor es auf eine neue Saison geht in der alten Welt. Boah, das hört sich schon wirklich an, wie Fatih erzählt vom Krieg. Aber so, aber das ist ja, ich glaube, das ist ja in der Handelswelt auch deutlich, das gibt es ja noch.
Das gibt es noch,
das gibt noch eine gewisse Logik. Ich ahne schon, was deine Antwort sein wird, aber ich wüsste gerne mal von dir direkt hören. Ist das eine gute Idee, auf hohe Rabatten auf Restanten zu geben?
Das ist eine super Idee, nur nicht so Peak-Events, weil da schlägt das Ganze eher nach hinten aus. Also wir sehen eben gerade, wenn man dann so eine Customer Lifetime Value Betrachtung sieht, dass dann dieser Customer Lifetime Value nicht hoch ist, wenn man nicht, oder ich möchte jetzt nicht sagen schlechte Produkte, aber
Unverkäufliche Produkte.
Weniger attraktive Produkte in den Markt reindrückt, Konsumenten davon überzeugt, die Nutzungserfahrung einfach nicht gut ist und dann sind die Wiederkaufsraten oder die Halo-Effekte, andere Produkte der Brand zu kaufen, viel niedriger.
Okay.
Und deshalb sollte man das auf jeden Fall vermeiden.
Nicht im Peak-Geschäft, genau. Sondern da ist die Idee, die attraktiven Produkte, die eh schon eine Nachfrage haben, die noch höher zu machen, also starke Produkte zu stärken durch Rabatte, ihnen noch den Platz zu geben im virtuellen Regal.
Absolut, starke Produkte, mehr Visibilität, mehr Reichweite zu geben, um damit in diesem ganzen Neues durchzudringen und damit auch Neukäufer das erste Mal an die Marke ranzuführen, gute Nutzungserfahrungen zu generieren und dann zu dauerhaften Käufern zu machen. Mhm. Und was man auch machen kann, das machen üblicherweise relativ wenige Brands, zu identifizieren, was sind denn meine Gateway-Produkte? Was sind denn meine Produkte, mit die ich Leute in diese Markenwelt reinziehe? Und bei diesen Produkten, ich weiß, daraus ergeben sich üblicherweise folgende Folgekäufe, weil dann würde ich diese Produkte besonders stark ins Schaufenster stellen.
Okay, Gateway-Produkte, also Einstiegsprodukte in meine Produktwelt.
Genau.
Also bei meinem Jura-Kaffee-Vollautomaten wäre es nicht der Entkalkungsfilter, der mir regelmäßig angezeigt wird,
ja.
Sondern die Maschine selbst.
Absolut. Ich kann ja gerne mal ein Beispiel nehmen. Wir haben einen Kunden, der jetzt aus dem Beauty-Segment kommt und die haben so diese Reisegrößen ihrer Produkte gehabt. Und würdest du üblicherweise sagen, das ist ein gutes Gateway-Produkt, weil es halt niedrigschwellig, nehme ich mal schnell mit, probiere das aus, habe mal das erste Mal so einen Kontakt zu der Marke. Und das war überhaupt nicht der Fall. Das waren überhaupt nicht die Gateway-Produkte. Das waren ganz andere. Und diese Reiseprodukte waren später so Add-ons, wenn die Leute mit der Marke schon viel Kontakt hatten, dass sie sagen, okay, jetzt brauche ich das Ding auch noch für meinen Reise-Kulturbeutel. Ja? So, also das heißt, die Annahmen, die man trifft, sind häufig in dem eigentlichen Shoppingverhalten nicht zu sehen.
Okay, das verstehe ich. Und diese Informationen kriege ich natürlich, wenn ich Daten von einer Plattform kriege, die mir das auch transparent machen. Ne? Weil das ist ja für viele D2C-Unternehmen immer noch eine große Herausforderung, wirklich so die Kundenreise durch so Kampagne, Rabatte, Warengruppen auf Produktebene, das auch wirklich transparent zu machen. Jetzt ist das ja euer Kerngeschäft, würde ich sagen, also auch solche Zusammenhänge aufzuzeigen. Was sind denn so die Learnings, also du hast ja schon welche vorgenommen, oder vielleicht ist das jetzt der Moment, in die Steuerungslogik anzugehen? Also wie kann ich aufgrund von besserer Steuerung zielgerichtetere Taktiken anwenden?
Ja, also bleiben wir mal bei dem Beispiel dieses Customer Lifetime Values, weil sich das Thema immer gut ableiten lässt. Wenn ich beispielsweise über die Daten weiß, ich habe bei einem New-to-Brand-Käufer, der über so dieses Produkt erstmalig auf meine Brand Welt aufmerksam wird, üblicherweise 3 Folgekäufe, kann ich daraus natürlich einen anderen Customer Value berechnen. Und diesen Customer Value, den stelle ich dann wieder in meinen Mediakosten oder aber meinen Rabatten, die ich gewährt habe, gegenüber. Und wenn man das jetzt mal nur linear rechnen würde, ja, würde man sagen, ich habe vorher 30% Rabatt gegeben, ich habe 3 Folgekäufe, eigentlich sind das dann nur 10% Rabatt pro Einzelkauf. Das ist natürlich sehr vereinfacht, aber man kann sich das dann ganz gut vorstellen und so gilt das natürlich auch für Media-Performance-Werte. Ne? Also ein Return on Advertising Spend, ein ROAS, würde ich, wenn ich nur den Last Touch angucke, also wirklich die Profitabilität auf dem letzten Kauf, wahrscheinlich falsche Ziel-ROAS-Werte mir vornehmen, weil ich vernachlässige, wie viel Folgekäufe über diese Kundengewinnung eigentlich noch dazukommen. Das heißt, ich könnte mir in der Praxis viel oder ganz andere ROAS-Zielwerte vornehmen, wenn ich diese Customer Lifetime Value-Betrachtung einbeziehe und damit habe ich dann natürlich auch ein größeres Reichweitenpotenzial.
Woher kommt, also das ist ja, also es ist nachvollziehbar, aber es ist ja auch im Doing und von der ja. Datengenese hochkomplex. Ist das etwas, was ich aus AMC rauskriege? Also woher kommt diese Information, wie zum Beispiel New to Brand? Da sage ich ja, ey, woher weiß ich das denn?
Woher weiß ich das, ja. Genau, also ich meine, prinzipiell könnte man theoretisch über CDP, CRM, Web Analytics sich das auch bauen und es ist nur, da weißt du deutlich besser als ich, wie komplex das Ganze ist. ein Stück einfacher geht es eben beim Branchenriesen Amazon, weil die über die Amazon Marketing Cloud, also die AMC, die du ansprachst, ihren Data Cleanroom zur Verfügung stellen, wo sämtliche Kundensignale drin sind. Das sind Kundensignale, heißt, das sind sämtliche Kontakte, die Nutzerinnen und Nutzer mit Werbekampagnen einer Brand hatten, aber auch organische Kontakte, also beispielsweise auf der Produktdetailseite waren, nicht? Und üblicherweise, das muss man sagen, ist ein großer Luxus, dass Amazon Zugriff auf diese Kundensignale den Brands gewährt und eben Brands damit sehr tief in die Analyse einsteigen können. Und üblicherweise hat man da 12-monatige Look-Back-Windows, dass man gucken kann, wie häufig hat denn ein Shopper meine Produkte gekauft, aber dieser Lookback lässt sich bis auf 5 Jahre erweitern. Und das heißt, man hat dann schon einen sehr langen Zeitraum, auf dem man so eine Customer Lifetime Value Betrachtung tätigen kann. Und eben dann nicht auf, das muss man vielleicht noch dazu sagen, nicht auf Einzelpersonenbasis, nicht, sondern es sind dann eben Kundensegmente, Taktiken und Strategien ableiten
können. Kundensegmente, das heißt, die können auch schon relativ granular gemacht werden, ne?
Absolut. Also, das musst du ganz klar sagen, die sind teilweise so granular, dass du sie eigentlich fürs Targeting nicht mehr verwenden kannst. Ne? Also, weil sie so zu klein sind.
Also zu klein sind. Ja. Luxusproblem.
Ja, genau. Ja.
Okay, verstehe ich. Ich dachte gerade, wie einzigartig das ist und sicherlich nicht selbstlos. Diese Information, dass du gerade sagst, klar, mit herkömmlichen Mitteln, also CDPs etc., naja, das eine ist ja die Verarbeitung von Daten, das andere ist ja eine vergleichbare Datenquelle mit einer langen Zeitreihe nach hinten von 12 bis 60 Monaten herstellen zu können. Das kannst du ja nur, wenn du so viel Transaktionen mit Kunden und Segmenten abbildest, die vergleichbar sind und auch noch einen Marktanteil in dieser Größenordnung wie Amazon ihn hat. Also das ist ja ein Privileg, das kann ja nur eine große Plattform.
Ja, also ganz sicher gibt es da Größenvorteile von einer Plattform wie Amazon, gar keine Frage. Aber neben der Menge an Transaktionen muss man sagen, gibt es einen weiteren großen Vorteil, nämlich dass das alles ja in einem System stattfindet. Yeah. Man spricht ja von diesem Closed Loop Measurement, weil du Amazon bietet ja von Streaming TV Ads über nicht nur Prime Video, sondern inzwischen auch Netflix und Disney Plus, die alle angeschlossen sind über die DSP von Amazon bis hin in den Lower Funnel, wo ich irgendwelche Sponsored Product schalte oder irgendwelche Retargeting-Maßnahmen durchführe. Also alle Touchpoints entlang des Funnels sind halt in diesem Datenpool drin, plus die organischen Signale, die ich rund um die Sales habe. Und das ist natürlich einfach, macht es dann für Brands relativ einfach, Analysen zu erstellen.
Hallo, das ist spektakulär. Das ist ja wirklich, also gerade dieser große Abdruck an Transaktionen und dahinterliegenden Entities, Kunden. Früher dachten wir immer, das können eigentlich nur Zahlungsabwickler haben, diese Transparenz. Aber das stimmt ja gar nicht. Also gerade auf Warenebene, plus dass ich auch noch Rabatte kenne, das weiß man Zahlungsanbieter ja in der Regel gar nicht, übergebe ich ja nicht.
Ja.
Das ist ja spektakulär. Und jetzt die Verlängerung in Upper Funnel Medien, also auf dem Big Screen, das ist ja etwas, was für die richtige zielgerichtete Steuerung, das ist ja praktisch wie ein Präzisionsinstrument, wo früher einfach mit der Keule gearbeitet wurde.
Absolut. Ich finde, was du sagst, ist ein spannender Vergleich mit den Zahlungsdienstleistern, weil die sind, ich würde sagen, wenn man das jetzt mit Amazon vergleicht, die sind wie sozusagen ein Querschnitt in dieser Wertschöpfungskette von Amazon. Sie bieten nämlich die Breite der Käufe ab, ne? Also das Shoppingverhalten der Breite, aber nicht in der Tiefe im Sinne von was sind Retourenquoten, ne? Was habe ich auch wieder zurückgeschickt, was habe ich für eben entlang des Funnels für Kontakte gehabt, wie ist mein Entertainment-Verhalten, also das Bild, was Amazon hat, ist einfach noch kompletter als das, was Zahlungsdienstleister haben.
Ja, und die Brücke in wirklich operativ wertschöpfende Maßnahmen, also wie zum Beispiel das Targeting im Rahmen einer Kampagne, das Pricing. Wie sieht es mit CRM aus? Wie läuft, das wäre so meine, ich kann jetzt praktisch gucken in diesen super verlockenden und auch sicherlich sehr hilfreichen Datenwürfel, der mir Lookback von 12 bis bis 60 Monate gibt. Ich als Brand bin dabei auch noch angehalten, meine eigenen Maßnahmen und auch eigenen Bewertungen vorzunehmen.
Ja.
Wie ist da das, was ist so das Best-Practice-Verhalten, um jetzt zum Beispiel smarte Rabatte geben zu können? Ich denke immer wieder in deinem Beispiel, das ist ja gut zu wissen, dass man New-to-Brand und Gateway-Produkte etc., aber wie differenziere ich eigentlich Bestandskunden von Neukunden oder innerhalb meiner Zugänge, ich direkt habe als Brand?
An der Stelle wird es dann wieder etwas komplizierter, weil natürlich Amazon...
Bis jetzt war es einfach,
ne? Also solange man in diesem Amazon-Kosmos bleibt, ist es vergleichsweise einfach, aber...
Du kannst mir auch sagen, wie nutze ich meine CRM-Daten im Amazon-Kosmos? Wir müssen es überkomplex machen.
In die Richtung ist es relativ einfach. So. Nicht? Also ich habe, wie gesagt, die AMC, Amazon Marketing Cloud, ist ein Data Cleanroom. Ich kann dort meine First-Party-Daten hochladen, gehasht. Die werden gegen gehashte Amazon-Daten...
First-Party-Daten sind zum Beispiel Bestandskundeninformationen.
Genau, Bestandskundeninformationen. Das können E-Mail-Adressen sein aus Käufern im D2C-Store oder aus dem Newsletter-Listing etc. Und dann wird einfach geschaut, wie viele dieser Konsumenten, die ich als Brand hochlade, kennt Amazon auch und darüber findet dann ein Mapping statt und dann kann ich zum Beispiel diese Kunden gezielt wieder ansprechen. Nicht?
Also welche Kanäle?
Also in dem Falle erstmal über sämtliche Kanäle, die Amazon zur Verfügung stellt.
Also inklusive Prime Video?
Inklusive Prime Video und da eben auch sehr granular. Nicht? Also diese alte Logik aus der alten Welt, ich muss nationale Kampagnen schalten mit mehreren Millionen Investment, die gelten in der Streaming-TV-Logik nicht mehr. Ich kann dort also wenige tausend Nutzer, die aber extrem wertvoll sind, weil ich weiß, sie haben sehr hohe Warenkorbwerte, sie sind mehrfache Käufer meiner Brand und darüber auch Lookalikes, also heißt wieder statistische Zwillinge, jetzt sehr zielgenau targeten. Also ganz andere Logiken, die dort greifen und das in der Kombination kann ich eben auch meine First-Party-Daten, also Nutzer, die ich aus meinem direkten Store-Umfeld kenne, aus meinem Webshop-Umfeld kenne, direkt ansprechen, auch über bis hin zu Streaming-TV, also weit oben im Upper Funnel.
Das ist doch revolutionär. Also wir beide wissen schon etwas länger, dass das ist das, hast du das Gefühl, das ist im Markt schon richtig verstanden?
Nein. ich bin ehrlicherweise selber überrascht, wie stark die Verharrungskräfte dort sind, wie lang doch eigentlich so an den klassischen Logiken im linearen TV
Kampagnenflights
und GRPs festgehalten wird. Und wie wenig das eigentlich dann auch mit bis in den Lower Funnel verknüpft wird, weil du kannst heutzutage eigentlich, wenn du in diesem Streaming-TV-Umfeld bist, kannst du eigentlich komplett durchmessen, was der Impact dieser Kampagne ist.
Ja.
Und du kannst dir sehr gute Attributionsmodelle daraufhin bauen, die für deine Marke gültig sind. Und deshalb, also wenn man das, wir versuchen das auch immer so ein bisschen übertragen zu sagen, es ist halt so eigentlich von Media Costs zu Media Investment, weil du halt sehr transaktional weißt, was ist eigentlich der Impact von meiner Full-Funnel-Kampagne oder meiner Upper-Funnel-Kampagne im Streaming-TV. Und diese alte Logik, 50% meines Marketings wirkt, ich weiß noch nicht, welche 50%, die gilt eigentlich in der Form nicht mehr.
Die ist auch irgendwie schon über 80 Jahre alt. Und ich weiß nicht, ob sie damals richtig gut war.
Ja,
spektakulär. Die mit Blick auf die Zeit so... ich habe jetzt praktisch die Möglichkeiten, die ich praktisch zur Datenquelle hinzuziehen kann, insbesondere auf der Amazon-Welt, jetzt deutlich besser verstanden. Ich glaube, wir können trotzdem noch einmal tiefer einsteigen, warum die Steuerung auf ein CLV doch so viel besser ist als die transaktionale Bewertung eines Upliftes. Das eine war sozusagen, wie kann ich eigentlich diese Quellen nutzbar machen. Ich würde gerne trotzdem noch mal ein Plädoyer von dir hören, warum diese CLV-Betrachtung eigentlich, so nach dem, was ich jetzt verstanden habe, ja die eigentlich einzige sinnvolle Möglichkeit ist. Weil wenn die Mythen stimmen, also nicht Mythen, wenn wir an sicherheitgrenzender Wahrscheinlichkeit sagen können, wir werden mit Rabatten für hochattraktive Produkte, für Leuchtturmprodukte, haben wir früher gesagt, in der Peak-Saison, also dort, wo das Absatzvolumen am höchsten ist, wir werden mit Rabatten arbeiten müssen, dann habe ich doch gar keine andere Wahl, als das über den Kundenwert, über den verbesserten, idealerweise verbesserten Kundenwert zu betrachten, oder? Übersehe ich da was?
Genau so ist es, weil einfach die Profitabilität mit dem Einzelkauf nicht mehr gewährleistet sein kann. Und deshalb, ich muss diese Customer Lifetime Value Betrachtung machen, weil der andere Schluss, wenn ich sage, die Profitabilität ist bei diesem Einzelkauf nicht mehr gewährleistet, also gebe ich niedrigere Rabatte oder ich gebe gar keine Rabatte mehr, wird dazu führen, dass man von diesen Peak-Events deutlich unterproportional profitiert. Ich sagte ja vorhin Faktor 10. Ne?
Ja.
Das heißt, man spielt dann einfach nicht mehr mit. Diese Hoch Umsatzphase des Jahres ist für die Brands dann untergehebelt, nicht mehr so relevant. Und deshalb, man muss unbedingt diese erweiterte Betrachtung vollziehen, weil es einem natürlich auch viel besseres Verständnis der Shopper und des Shoppingverhaltens gibt und man darüber dann auch wieder sein Produktportfolio entsprechend anpassen kann. Also es hat so viele Vorteile, diese Langfristperspektive der Customer Lifetime Value Betrachtung zu sehen, einzunehmen, dass fortschrittliche Brands da sehr sicher einen Wandel der, ich sag mal, des KPI-Sets vornehmen werden.
Heißt aber auch, wir haben jetzt viel über die Peak-Saison gesprochen, heißt aber auch, dass ich mir meinen Kundenwert in der Off-Peak-Saison zu dann profitableren Kosten, Preispunkten auch wieder zurückholen muss. Ne? Ich kann da nicht die ganze Zeit an der Salzwasserflasche von Rabatten hängen.
Absolut.
Okay.
Genau, und auch zum Beispiel analysieren, wie teuer ist denn eigentlich, kaufe ich mir denn den Zweit-, Dritt-, Viertkauf ein? Weil da kann ich natürlich mir auch nicht die gleichen Mediakosten zum Beispiel unbedingt leisten, wie ich das bei dem Erstkauf habe. Ich muss auch daher gucken, kriege ich so einen abschmelzenden Mediakosten pro Kauf wieder. Also wie kriege ich die Leute eigentlich zum Wiederkauf, ohne dass ich jedes Mal die nächste Prime-Video-Kampagne schalte? Nicht? Das ist natürlich dann, das sind dann halt Taktiken, die dann schon sehr weit fortgeschritten sind.
Wenn ich das jetzt so betrachte, dann denke ich, könnte ich ja jetzt auch denken, das wird ja immer mühsamer. Also A, das Wachstum ist schon nicht mehr so spektakulär wie in den Jahren davor. Das muss jetzt nicht so bleiben, aber die Komplexität hat zugenommen. Ich überlege gerade, was die Konsequenzen der Unterlassung sind. Ne? Also wenn ich keine Rabatte gebe, habe ich verstanden, drehe ich mich aus dem Markt raus. Wenn ich das halbherzig mache, habe ich eventuell noch die Gefahr, dass ich gutes Geld schlechtem hinterher schmeiße. Also ich dann weder die Gateway Produkte, also die Neukundengewinnung machen kann, noch Profitabilität habe. Aber was so, vielleicht ist das auch schon eine gute Abschlussfrage, was wären denn so die drei Empfehlungen, die du einer Marke geben würdest, wie sie sich auf die Peak-Saison 2026 vorbereiten kann, um mal die richtige Vorbereitung, auch die richtige Erwartungshaltung zu haben?
Ja, also erste Empfehlung wäre eindeutig früher beginnen. Also nicht auf die einzelnen Peak-Tage zu warten, wie so ein Black Friday oder ein Cyber Monday, sondern einfach Anfang November schon beginnen mit Rabatten auch im Markt zu sein, weil wir einfach sehen, dass sich das nach vorne verschiebt. Wenn man jetzt im November voranschreitet, so Richtung Black Week, ab 20. November sich anschaut, sehen wir, dass das Shoppingverhalten dieses Jahr sich deutlich an den Anfang dieser gesamten Phase verschoben hat. Das heißt, also, wir haben am ersten Tag der Black Week 100% mehr Sales gesehen als im Jahr zuvor. Ne? Also man sieht einfach, die Käufer sind viel früher bereit, auch dann ihre Käufe zu tätigen und warten nicht mehr auf diese Einzeltage, die früher noch im Zentrum standen. Das heißt also, früher dabei zu sein, um einfach die Käufer, die bereit sind zu kaufen, dann auch zu erreichen. Mhm. Ja, und ich sagte gerade 100% am ersten Tag der Black Week Sales-Wachstum. Wenn man sich jetzt mal die Einzeltage anguckt, ein Black Friday und Cyber Monday, sieht man, dass da eher 30-40% weniger an diesen Tagen stattgefunden hat. Das heißt, es verteilt sich viel stärker über einen längeren Zeitraum und man verpasst was, wenn man nicht früh genug dabei ist.
Okay.
Das ist so eine Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis ist, wie ich sagte das vorhin, mit starken Produkten dabei sein über Rabatte, weil man damit eben längeren Kundenwert aufbaut, weil man Kunden an die Marke bindet. Und wenn ich jetzt sage, mit starken Produkten, das können natürlich einerseits Topseller sein. Das ist aber die zweite Betrachtung, ist, die ich vorhin sagte, auch zu erkennen, was sind denn meine Gateway-Produkte.
Ja.
Ne? Weil ich damit einfach es noch besser schaffe, Leute in meine Markenwelt zu bekommen.
Das ist ja auch eine Frage auch der Planung. Ne? Dieses Produkt muss ja dann auch vorrätig sein.
Sehr guter Hinweis, weil das sieht man überraschenderweise immer noch relativ häufig, dass dann große Rabattaktionen geplant werden mit viel Media-Investment drumherum und am Ende werden dann Marken davon überrascht, wie schnell die Produkte abverkauft sind und dann bist du nicht mehr lieferfähig. Das ist natürlich ein grundsätzliches Problem.
Wir fragen eure Kunden auch Tools nach, also, oder Informationen nach, um Prognosen exakt bestellen zu. Also ich stelle mir das wirklich, das ist ja einer der Gründe, warum jetzt auch gerade die Rabatte gerne bei Ladenhütern gegeben werden, weil sie halt verfügbar sind.
Ja.
Die könnt ihr da unterstützen mit Prognosen?
Wir unterstützen da teilweise Kunden mit Prognosen. Man muss sagen, an diesen in diesen Events, also Peak-Events, ist es relativ schwierig. Ne? Also letztes Jahr hätte man das noch nicht vorhergesehen, dass sich das jetzt so eher so stark auf den Tag 1 verschiebt. Ne? Also das ist dieses Jahr wirklich eine starke Neuerung gewesen. Aber so um diese wiederkehrenden Events, ne? So diese Prime Days etc. oder auch um außer Event mäßige Pushes kann man sowas ganz gut machen. Also ich sage da vielleicht auch nochmal ein Beispiel, wenn im linearen TV bestimmte Klassiker laufen, ein Filmklassiker, dann kannst du davon ausgehen, dass in den Tagen danach Abverkauf von Streaming-Angeboten der Sequels oder der physischen Produkte dieser Sequels stattfindet. Und das lässt sich zum Beispiel sehr gut prognostizieren. Das haben wir für einen unserer Kunden gebaut, dass wir dann immer sehr genau sagen können, das ist sozusagen über die verschiedenen TV-Sender, sind das die Ausstrahlungszeitpunkte deines Filmkatalogs und das bedeutet, du solltest dir folgende, jetzt, was die physischen Produkte zum Beispiel angeht, folgende Blu-rays etc. aufs Lager legen, weil das wird folgende Peaks in den Tagen danach vor sich ziehen. Nicht? Und sowas kann man dann gut prognostizieren.
Richtig gut. Okay, verstehe. Also Punkt 1 war rechtzeitig anfangen, den ersten Schwung nicht verpassen. Punkt 2, wirklich starke Produkte ins Schaufenster legen und die richtig bevorraten.
Richtig, um möglichst lange dann von diesem Effekt zu profitieren, also um die Kundenbindung aufzubauen. Und das Dritte, da sind wir dann wieder bei dem Punkt Customer Lifetime Value, den Betrachtungswinkel ändern von der Einzelkaufprofitabilität hin zu der langfristigen Kundenprofitabilität. Weil man dann einfach andere Ziele sich setzen kann beim Media-Investment oder bei der Rabattformulierung und hat eine höhere Transparenz, was das langfristig für Wert für die Marke stiftet.
Super. Ich finde, das ist eine schöne Zusammenfassung. Ich könnte mit dir noch ewig weitersprechen. Lass uns das einfach regelmäßig fortführen. Ich bin auch gespannt, wie so die Stimmung im E-Commerce so weiter wächst. Wir werden uns ja auch alle wieder bei der K5 sehen. Bis zur Mitte des Jahres 2026. Auf jeden Fall ist das super spannend gewesen, welche neuen Herausforderungen oder vielleicht sind es alte Herausforderungen, die sich jetzt noch verstärkt haben, aber auch welche neuen Möglichkeiten es gibt, um diese Komplexität durch eine intelligentere Steuerung irgendwie zu konterkarieren. Richtig gut. Vielen Dank, lieber Tim. Hat es dir Spaß gemacht?
Hat mir viel Spaß gemacht, Erik. Vielen Dank.
Richtig
und
gut.
Jederzeit wieder.
Super. Vielen Dank und viel Erfolg noch für die letzten Tage im Jahr.
Ja, ein paar Geschenke muss ich mir auch noch besorgen. Also mein Shoppingverhalten entspricht nicht 1:1 dem, das, was du jetzt für die letzten 6 Wochen gesehen
hast. Weil du nicht so rabattorientiert bist. Ne?
Das mag sein. Ja. Vielleicht bin ich auch einfach mal spät dran.
Alles gut, lieber Tim.
Danke.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.